Der mächtige Gott entschleiert vor uns, gepredigt am 19. Juni 1964 in Philadelphia. Ich habe einige Schriftstellen aufgeschrieben, über die ich sprechen möchte. Ich vertraue, dass Gott unsere dürftigen Bemühungen segnen wird. Viele Menschen wunderten sich schon darüber, warum wir so eigenartig und lärmig sind. Ihr wisst, unsere Versammlungen sind anders, als die Leute gewohnt sind. Normalerweise sind Versammlungen ohne Leben, trocken. Wenn wir in diese Versammlungen kommen, dann wissen wir vorher kaum, was wir tun werden. Wir kommen einfach und geben uns hin. Das ist alles, was wir tun können. Und Gott tut dann das Übrige. Darum führen wir uns so eigenartig auf. Kürzlich sagte jemand, ihr seid wirklich eine merkwürdige Gruppe. Das ist gut möglich, gab ich zur Antwort. Ich erinnere mich von einem Deutschen, wo Bruder Toy einmal erzählte. Er erzählte, er habe den Heiligen Geist empfangen. Am nächsten Tag erhob er seine Hände im Geschäft, wo er arbeitete, pries den Herrn, sprach in Zungen und führte sich sehr eigenartig auf. Schlussendlich kam der Chef und fragte, Heini, was ist los mit dir? Er sagt, oh, ich wurde gerettet, mein Herz überfließt vor Freude. Der Chef sagte, nun, ich nehme an, dass du dort unten mit jener Gruppe von Nüssen zusammen gewesen bist. Im Englischen ist das Wort Nuss das Wort für Schraubenmutter. Heini sagte, ja, preis sei Gott, ich danke dem Herrn für diese Nüsse. Nehmt doch einmal bei einem Auto alle Nüsse, alle Muttern raus und dann habt ihr nur einen Abfallhaufen. Genau, so ist es. Das stimmt doch. Eines Tages in Kalifornien, ich ging durch die Straßen von Los Angeles und sah einen Mann, der ein Schild umgehängt hatte, auf dem stand, ich bin ein Narr für Christus. Alle schauten ihm nach. Drehten sich um, als er vorbeiging. Ich tat das auch. Und auf dem Rücken stand, wessen Narr bist du? Ich nehme an, wir alle sind etwas eigenartig für die anderen. Ihr wisst, die Welt läuft dermaßen in ihren ausgefahrenen Gleisen, dass alles, was etwas anders ist, für sie eigenartig wirkt. Sie denken, das sei falsch. Gewöhnlich muss Gott etwas Ungewöhnliches tun, um die Menschen wieder zur Bibel zurückzubringen. Ich kann mir vorstellen, dass auch Noah so eine Art von Nuss war für jene wissenschaftliche Welt, in der er lebte. Denn sie konnten beweisen, dass kein Wasser dort oben im Himmel sei. Aber Gott hat gesagt, es werde dort sein. Und Noah glaubte es und er predigt darüber. Darum wurde er zu einer Art Nuss. Ich denke auch, Moses, als er zum Pharao ging, war so eine Art von Nuss. Denkt daran, für ihn, Pharao war auch eine Nuss, das wissen wir. Sogar Jesus war für sie ein Ketzer. So ist es, für die Katholiken war Martin Luther eine Nuss und John Wesley war eine Nuss für die Anglikaner. Denkt ihr nicht auch, es sei wieder einmal Zeit für eine andere Nuss? Aber bevor da eine Nuss befestigt werden kann, muss eine Schraube mit einem Gewinde da sein, damit man es anziehen kann. Noah war solch eine Nuss. Man nimmt Nüsse, um mit einem Bolzen etwas zusammenzuziehen. Weil Noah eine Nuss war, darum war er imstande, jene, die glaubten, in die Arche hineinzuziehen. Wir sehen, dass Mose die Gemeinde aus Ägypten herauszog, weil er eine Nuss war. Ich glaube, auch jetzt brauchen wir so eine Nuss, um die Braut aus der Gemeinde herauszuziehen. Wir brauchen wieder so etwas. Wir sind sehr eigenartig. Heute Abend habe ich mir vorgenommen, so der Herr will, einige Schriftstelle über diese Dinge zu betrachten. Wir werden in einigen Augenblicken darüber sprechen und wir versuchen zu zeigen, warum wir so eigenartige Leute sind.
Before there be a nut, you know, there has to be a bolt first, the thread to it. So, you know, Noah being a nut, he takes the nut, it pulls a bolt, pulls something together and holds something together. So Noah was able to pull all that would believe into the ark out of the judgments for being a nut. We find out that Moses pulled the church out of Egypt by being a nut. That's right. I think we need a nut now to pull the bride out of the church. We need something else. So we are very odd sort of people. And I thought tonight, if the Lord was willing, I would try to read some scriptures pertaining to this and would speak to you just a few moments and try to show you why we are such an odd people.
Wir wollen uns nun der Schrift zuwenden, zu Philipper 2, Vers 1 und 8 und zu 2. Korinther 3, Vers 6. Wir wollen lesen. Wir glauben, dass das Gottes Wort ist. Bevor wir lesen, beugen wir unsere Häupter für das Gebet. Gnädiger himmlischer Vater, wir sind wirklich ein bevorrechtigtes Volk, da wir in diesem Zeitalter leben und sehen können, wie die Dinge geschehen, so dass wir wissen, dass die Zeit ganz nahe gekommen ist, in der Jesus für seine Gemeinde kommen wird. Oh, wie bewegt das unsere Herzen, Herr! Während wir die Seiten aufschlagen, beten wir, dass du uns den Zusammenhang dieses Textes geben mögest. Möge der Heilige Geist die Dinge, welche gut sind und Gott gefallen, unseren Herzen offenbaren. Wir beten das im Namen Jesus. Amen. Ich möchte euch nun um etwas bitten. Oft bitte ich um eigenartige Dinge. Ich hoffe, dass ich nicht um etwas bitte, das zu ungewohnt ist. Aber wenn wir der Flagge Treue geloben, dann stehen wir alle auf, wenn die Fahne vorübergeht. Wir sollten es wenigstens tun, um zu grüßen. So wollen wir aufstehen, während wir Gottes Wort lesen. 2. Korinther 3. Das dritte Kapitel vom 6. Vers an, Text ist aus der Schlachterbibel. Unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israel nicht in das Angesicht Moses zu schauen vermochten wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war, wie sollte denn nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Ja, jenes, das herrlich war, ist überhaupt nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. Denn wenn das, was aufhören sollte, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Da wir nun solche Hoffnung haben, so gebrauchen wir große Freimütigkeit und tun nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israel nicht auf das Ende dessen, das aufhören sollte, schauen möchten, aber ihre Sinne wurden verhärtet, denn bis zum heutigen Tag bleibt dieselbe Decke beim Lesen des Alten Testamentes, so dass sie nicht entdecken, dass es in Christus aufhört, sondern bis zum heutigen Tag, so oft Mose gelesen wird, liegt die Decke auf ihren Herzen. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Denn der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle spiegeln mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden umgewandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von des Herrn Geist. Und im Philipperbrief im 2. Kapitel lesen wir vom 1. bis zum 8. Vers. Gibt es nun irgendwelche Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So machet meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig auf eines bedacht seid. Nichts tut aus Parteigeist oder eitler Ruhmsucht, sondern durch Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst, indem jeder nicht nur das Seine ins Auge fasst, sondern auch das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, welcher, da er sich in Gottes Gestalt befand, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte, die Gestalt eines Knechtes annahm und den Menschen ähnlich wurde, um in seiner äußeren Erscheinung wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte und gehorsam wurde, bis zum Tod, ja, bis zum Kreuzestod. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, mache dieses große Wort, das wir heute Abend aus deinem heiligen Wort gelesen haben, in unseren Herzen so lebendig, dass wir wie jene von Emmaus sagen können, wenn wir von hier gehen, brannten nicht unsere Herzen, als er zu uns auf dem Wege sprach. Das bitten wir im Namen von Jesus. Amen. Nun, das ist ein sehr eigenartiger Text, aber ich glaube, er passt ausgezeichnet zu dieser Gelegenheit. Ich wollte über das Thema „Der mächtige Gott ist vor uns enthüllt" sprechen. Seit es Menschen gibt, ist ein Hunger in ihren Herzen, herauszufinden, wo sie herkommen, wozu sie hier sind und wohin sie gehen. Nur einer kann diese Frage beantworten, und das ist der, der sie hierher gebracht hat. Und immer wollen die Menschen Gott sehen. Wir sehen, dass sich damals im Alten Testament Gott verhüllte vor den Ungläubigen. Gott befasst sich mit den Menschen auf eine ganz eigenartige Weise. Er verbirgt sich vor den Ungläubigen und offenbart sich den Gläubigen. Das tut Gott. Jesus dankte dem Vater, dass er diese Dinge vor den Weisen und Stolzen verbirgt, um sie den Kindern und jenen, die lernen wollen, zu offenbaren. Wir wissen, dass Gott seine Natur nie verändert. Er tut seine Werke immer auf dieselbe Art. Wir sehen in Malachi 3, dass er sagt, ich bin Gott und ich ändere mich nicht. Er wirkt also immer in der gleichen Weise. Nun nehmen wir eines der ältesten Bücher der Bibel. Hiob war einer der gerechtesten Männer seiner Zeit, ein vollkommener Mann in den Gesetzen Gottes. Er war ein nobler, ehrwürdiger Diener. Gott sagte von ihm, keiner auf Erden ist seinesgleichen. Aber eines Tages wollte er Gott sehen. Er wusste, dass es einen Gott gibt, und er hatte den Wunsch, ihn zu sehen. Er wollte zu seiner Wohnung gehen, an die Türe klopfen und dann sagen, ich möchte mit dir sprechen. Er wollte sich mit ihm hinsetzen und so mit ihm reden, wie wir miteinander sprechen. Wir können uns verstehen, darum sind wir in diesen Versammlungen. Wir kommen zusammen und bringen unsere Gedanken zum Ausdruck. Wir verstehen einander besser, wenn wir die Dinge miteinander besprechen. Prediger tun das, Menschen aus allen Ständen tun das, sie sprechen über die Dinge. Für Hiob war Gott so wirklich, dass er zu ihm gehen wollte und an seine Türe klopfen wollte, um sich mit ihm zu unterhalten. Wir sehen, dass Gott mit ihm sprach, aber er war verhüllt. Er war verhüllt in einem Wirbelwind. Er sagte zu Hiob, er solle seine Lenden gürten. Hiob wollte mit ihm sprechen wie mit einem Mann. Gott kam in einem Wirbelwind herab und sprach mit Hiob. Gott zeigte sich Hiob in einem Wirbelwind, aber er konnte ihn nicht genau sehen. Er konnte nur den Wind hören und sah, wie er sich in den Bäumen drehte. Die Stimme kam aus dem Wirbelwind, aber Gott war verhüllt in einem Wirbelwind.
He was veiled in the form of a whirlwind. And he told Job to gird up his loins. He was going to speak to him like a man. And he came down in a whirlwind and spoke to Job. And he was made known to Job through the whirlwind, yet he did not exactly see him. He could just hear the wind blowing and turning around in the trees. And the voice came out of the whirlwind, but God was veiled in the whirlwind.
In Afrika, in Südafrika, gebrauchen sie das Wort Amoya. Das bedeutet eine unsichtbare Kraft, Diese unsichtbare Kraft im Wirbelwind hatte eine hörbare Stimme und sie sprach zu Hiob. Er sah seine Gestalt nicht. Für ihn war er in einem Wirbelwind verhüllt. Einer der großen Propheten der Bibel, Mose, Prophet des Alten Testamentes, einer von Gottes erwählten, vorherbestimmten Dienern, hatte auch das Verlangen, ihn zu sehen. Er war so nahe bei ihm gewesen und Mose hatte so viele Dinge gesehen, die Gottes große, geheimnisvolle Hand getan hatte, Dinge, die nur Gott tun konnte. Eines Tages hatte er das Verlangen, ihn zu sehen. Und Gott sagte, geh, steh auf den Felsen. Und während Mose auf dem Felsen stand, wie er vorüberging, sah er den Rücken. Mose sagte, er sah aus wie ein Mann, der Rücken eines Mannes. Aber er sah Gott nicht, er konnte nur die Hülle sehen, den Vorhang. Die Bibel sagte, niemand hat Gott je gesehen, aber der einzige vom Vater gezeugte Sohn hat ihn dargestellt. Mose hat ihn also verhüllt gesehen, er sah einen Mann. Wir wissen, dass der Jehova des Alten Testamentes einfach der Jesus des Neuen Testamentes ist. Wir sehen die Erklärung von Dr. Scofield. Dieses Wort, die Form verändern, dieses Wort bedeutet im Griechischen enmorphe. Es bedeutet, das Unsichtbare wurde sichtbar. Etwas, was wir nicht sehen können. Wir wissen, es ist hier. Man kann es nicht sehen, aber man weiß, es ist da. Und es verändert einfach die Form vom Übernatürlichen ins Natürliche. Er hat einfach seine Maske gewechselt. Es ist wie in einem Drama, in einem Theater. Er spielte seine Rolle. In Griechenland, als sie ihre Masken wechselten dort, vielleicht musste ein Schauspieler verschiedene Rollen spielen. In der Schule, in die meine Tochter geht, führten sie kürzlich ein Drama auf. Ein Knabe, den ich kenne, spielte ungefähr 4 Rollen, aber er musste immer wieder hinter die Bühne, um seine Maske zu wechseln, damit er einen anderen Charakter darstellen konnte. Wenn ihr nun die Prophezeiung des Alten Testamentes über den Messia lest und sie mit dem Leben von Jesus vergleicht, dann seht ihr genau, wer Jesus war. Er war nicht einfach ein gewöhnlicher Mann. Er war Gott in Morphe. Er hatte sich vom Übernatürlichen in die natürliche Form eines Menschen verändert. Aber er war Gott, manifestiert im Fleisch, verhüllt durch einen Menschen. Beobachtet das Alte Testament. Ich weiß, dass ich zu einer gemischten Zuhörerschaft spreche. Sie befinden sich hier aus aller Welt. Und wir wollen herausfinden, was tun wir hier? Wohin gehen wir? Was geschieht? Was bedeutet das alles? Und hier in diesem Buch sehen wir, dass wenn die jüdischen Männer, die Rabbis, die Priester im Tempel, wenn sie die biblischen Prophezeiungen beobachtet hätten anstelle der Traditionen, dann hätten sie gesehen, wer Jesus ist. Sie hätten ihn niemals Beelzebub genannt. Sie hätten ihn nicht gekreuzigt. Aber das alles musste geschehen, auch dieser Teil des Dramas. Damit das geschehen konnte, mussten sie blind sein. Ihr Männer und Frauen in meinem Alter, oder vielleicht seid ihr noch etwas älter, ihr erinnert euch an die Chinesen. Mein Bruder hat erzählt, was ihm geschehen ist. Sie kamen nach Amerika, sie arbeiteten als Wäscher. Sie konnten nicht Englisch. Wenn man dann ihnen die Wäsche brachte, dann nahmen sie einen Teil der Etikette, sie rissen die Etikette in zwei und man konnte seinen Teil mitnehmen und den anderen Teil behielt der Chinese. Wenn man dann mit der Wäsche zurückkam, um sie zu holen, dann mussten genau diese beiden Papierteile, sie mussten genau aufeinander passen. Wenn sie nicht genau passten, dann, nun, ein Betrug war unmöglich, denn er hatte einen Teil der Etikette und du hattest den anderen Teil Und wenn die Teile genau ineinander passten und du den anderen Teil des Vertrages hattest, dann hattest du ein Recht, das mitzunehmen, was dir gehörte. So ist es auch heute Abend. Wir müssen den anderen Teil des Vertrages besitzen. Als Gott seinen Sohn auf Golgatha in zwei Teile riss, da nahm er den Leib hinauf als Opfer, sandte uns den Geist, der einmal in dem Menschen Jesus gelebt hatte. Derselbe Gott in der Form des Heiligen Geistes ist heute verhüllt. Diese beiden Teile müssen genau zusammenpassen. Dann bist du ein Teil des Vertrages. Gott wurde ein Mensch, damit ihn die Menschen besser kennenlernen oder erkennen konnten. Vor einigen Jahren las ich eine Geschichte. In dieser Erzählung ist die Rede von einem großen, vornehmen König. Ich habe seinen Namen vergessen. Ich dachte nicht daran, diese Geschichte zu erzählen. Vielleicht ist die Geschichte nur erfunden, aber sie zeigt etwas, das uns einen Hintergrund für das gibt, was ich sagen möchte. Dieser König war ein feiner, nobler König und er liebte sein Volk. Eines Tages sagte er zu seiner Wache und den anderen an seinem Hof: Heute seht ihr mich zum letzten Mal für viele Jahre. Seine Wache, seine Vornehmen sprachen zu ihm: Guter König, warum sagst du das? Gehst du in ein fremdes Land? Wirst du irgendwo ein Fremder sein? Er sagte: Nein, ich werde hier bleiben, aber ich gehe hinab zu meinem Volk. Ich werde ein Landwirt werden. Ich werde ein Waldarbeiter werden. Ich werde Bäume fällen. Ich werde den Boden bearbeiten mit den Ackerpferden. Ich werde die Weinstöcke schneiden, mit denen die Weinstöcke schneiden. Ich werde einer von ihnen, damit ich sie besser verstehen kann in ihrem Tun. Ich liebe sie und ich möchte mit ihnen persönlich bekannt werden. Sie werden mich nicht erkennen, aber trotzdem möchte ich sie in dieser Weise kennenlernen.
Am nächsten Morgen sahen seine Delegierten und alle Menschen, die im Palast waren, wie er seine Krone auszog und sie auf den Thron legte. Er zog seinen Mantel aus und schlüpfte in die Kleidung eines Landwirtes und ging hinaus zum gewöhnlichen Volk. In dieser kleinen Geschichte finden wir etwas über Gott. Sie sagten zum König: König, wir möchten dich behalten, wir lieben dich, wir möchten, dass du König bleibst. Aber er wollte einer von ihnen werden, einer vom Volk, um sie besser kennenzulernen. Er wollte, dass sie ihn besser kennenlernen würden, damit sie sehen könnten, wie er wirklich ist. Er wollte ihnen zeigen, wie er eigentlich ist. Und das ist es, was Gott getan hat. Er, Jehova Gott, verwandelte sich und wurde einer von uns, damit er leiden konnte, damit er den Tod schmecken konnte, damit er den Stachel des Todes kennenlernen konnte, um die Strafe des Todes auf sich zu nehmen. Er legte seine Krone und sein Gewand zur Seite und wurde einer von uns. Er wusch den Niedrigen die Füße, er wohnte in den Zelten der Armen, er schlief in den Wäldern und an den Straßen mit den Benachteiligten. Er wurde einer von uns, um uns besser verstehen zu können und damit wir ihn besser verstehen konnten. Daran denke ich, wenn wir sehen, wie er sich selbst veränderte. Wenn ihr beachtet, er kam im Namen von drei Söhnen. Er kam im Namen des Menschensohnes, als Sohn Gottes und als Sohn Davids. Er kam als Menschensohn. In Hesekiel 2,3 nennt Jehova Hesekiel den Propheten Menschensohn. Menschensohn bedeutet Prophet. Er musste als das kommen, um im 5. Mose 18, Vers 15 zu erfüllen. Mose sagte, Gott, der Herr, wird unter euch einen Propheten hervorbringen wie mich. Jesus nannte sich nie Sohn Gottes. Er sprach von sich als Menschensohn, weil er aufgrund der Schrift so kommen musste. Er musste zeigen, dass diese beiden Teile des zerrissenen Papiers, die Prophetie des Alten Testamentes und sein eigener Charakter, genau zusammenpassten. Darum kam er als Menschensohn in dieser Form. Wir sehen, dass er dann nach seinem Tod, dem Begräbnis und der Auferstehung am Pfingsttage als Sohn Gottes wiederkam. Gott, der Geist, in der Form des Heiligen Geistes. Was hat er getan? Er hat sich verändert. Er hat sich seinem Volk in verschiedenen Formen bekannt gemacht, auch als Heiliger Geist, welches Gott ist. Er kam als Sohn Gottes, als Heiliger Geist, um während dem Gemeindezeitalter zu handeln. Im tausendjährigen Reich kommt er als Sohn Davids, um sich als König auf Davids Thron zu setzen. Er muss den Thron Davids einnehmen. Er ist nun auf dem Thron des Vaters. Und er hat gesagt, wer überwindet, wird sich mit mir auf meinen Thron setzen, wie ich überwunden habe und mich auf den Thron des Vaters gesetzt habe. Im tausendjährigen Reich wird er Sohn David sein. Was ist es? Immer derselbe Gott. Er verändert einfach seine Maske. Für meine Frau bin ich ein Ehemann. Habt ihr beachtet, als die kananäische Frau zu ihm sagte, Sohn David, sei mir gnädig, hat er nicht einmal reagiert. Sie hatte kein Recht, ihn so zu nennen. Sie hatte auf ihn keinen Anspruch als Sohn Davids. Für die Juden ist er Sohn Davids. Aber als jene Frau ihn dann Herr nannte, er war ihr Herr, da erhielt sie, was sie erbeten hatte. Er hat sich also einfach anders gezeigt. In meinem Heim verkörper ich 3 verschiedene Personen. Zu Hause hat meine Frau Anspruch auf mich als Ehemann. Meine Tochter hat keinerlei Anspruch auf mich als Ehemann, denn ich bin ihr Vater. Für meinen kleinen Enkel aber bin ich der Großvater. Er hat kein Recht dazu, mich Vater zu nennen. Ich bin nicht sein Vater. Mein Sohn ist mein Vater. Ich bin sein Großvater. Aber ich bin immer derselbe Mann. Was Gott tat, er verwandelte sich einfach, um sich der entsprechenden Generation, den entsprechenden Menschen bekannt zu machen. Und das wollen wir heute Abend herausfinden. In welcher Weise wird sich Gott diesen Menschen und in dieser Zeit bekannt machen? Er verändert seine Maske, verändert seine Darstellung, aber er verändert seine Gesinnung nicht. Er verändert seine Natur nicht. Er wechselt einfach seine Maske von einer zur anderen. Er tut das, damit er sich seinem Volk deutlicher offenbaren kann, damit sie wissen, wer er ist und was er ist. In Hebräer 1 lesen wir, nachdem Gott vor Zeiten manchmal und auf mancherlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Als Jesus auf Erden war, hat er gesagt, dass die Propheten Götter seien. Er sagte, ihr nennt jene Götter, zu denen das Wort kam, und die Schrift kann nicht gebrochen werden. Wie könnt ihr denn ihn verdammen, wenn er der Sohn Gottes ist? Seht, in jedem Zeitalter ist so viel vom Wort zugeteilt worden, wie sie es haben sollen. Und Jesus war die Erfüllung aller Prophezeiung. In ihm wohnte die Fülle der Gottheit. Er war in ihm. Er war jener, der in Josef war. Er war jener, der in Elia war. Jener, der in Mose war. Er war derjenige, der in David war. Ein abgelehnter König. Seine eigenen Leute hatten ihn als König abgelehnt. Er verließ seine Gärten als kleiner, betrübter Mann. Schlich er dahin, seine Minister wollten ihn nicht mehr und er wurde angespien. Seine Wache zog das Schwert und sprach, soll ich den Kopf dieses Hundes nicht wegschlagen? Dieser speit meinen König an. David vielleicht realisiert er nicht, was er tat in jener Zeit, aber er war gesalbt. Er sagte, lasst ihn gehen. Gott hat ihm das aufgetragen. Dann stieg er auf den Hügel und weinte über Jerusalem. Er war ein abgelehnter König. Habt ihr gemerkt, dass einige hundert Jahre später der Sohn Davids in den Straßen angespuckt wurde? Er stand auf demselben Berg, schaute über Jerusalem, ein abgelehnter König, und schrie, Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich dich behüten wie eine Henne ihre Brut, aber du hast nicht gewollt. Er hat niemals seine Natur verändert, denn Hebräer 13,8 sagt, er ist derselbe, gestern, heute und für immer. Gott wurde Fleisch, damit er sterben konnte, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Darum hat er sich in einen Mann verwandelt. In Johannes 12,20 sehen wir, dass die Griechen von ihm gehört hatten. Es gibt keinen Menschen, der etwas von ihm gehört hat, es sei denn, dass sein Herz brenne im Verlangen, ihn zu sehen. Dieser Grieche kam nun, um ihn zu sehen. Er kam zu Philippus, der zu Bethsaida war, und sagte zu ihm, Herr, wir möchten Jesus sehen. Die Griechen wollten ihn sehen. Sie waren aber nicht imstande, ihn zu sehen, denn er war im Tempel seiner menschlichen Gestalt. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Wir sehen, dass jene Griechen ihn nicht sehen konnten. Beachtet auf die Worte, die Jesus dann zu ihnen sprach. Er sagte, wenn ein Weizenkorn nicht in die Erde fällt, um zu sterben, dann bleibt es allein. Mit anderen Worten heißt das, dass sie niemals imstande waren, ihn zu sehen, in jener Verwandlung, in der er war, in jener Maske, die er dort trug. Denn er war verhüllt im menschlichen Fleisch. Aber wenn dieses Weizenkorn in die Erde fällt, bringt es alle Geschlechter hervor. Natürlich wurde er zu jener Zeit zu den Juden gesandt, aber dieses Weizenkorn musste fallen. Gott war verhüllt in menschlichem Fleisch, den Ungläubigen verborgen, aber den Gläubigen geoffenbart. Im Johannesevangelium, im ersten Kapitel steht, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen ihn, den einzigen vom Vater gezeugten Sohn, voll der Gnade. Als am Anfang war das Wort. Ein Wort ist ein Gedanke, der zum Ausdruck gebracht ist. Am Anfang war er eigentlich nicht Gott, denn das Wort Gott bedeutet Gegenstand der Anbetung. Wie verwirrend ist das doch für unser Gemüt. Ihr könnt irgendetwas zu einem Gott machen, aber im Alten Testament, in 1. Mose 1, dort, wo geschrieben steht, im Anfang schuf Gott, wird das Wort Elohim verwendet. Und Elohim bedeutet der selbst existierende Eine. Was besteht doch für ein Unterschied zwischen dem Wort Elohim und dem gebräuchlichen Wort Gott? Elohim bedeutet der selbst existierende. Wir sind nicht selbst existierend, wir können nicht allmächtig, allgegenwärtig und allwissend sein. Dieses Elohim bringt dies alles zum Ausdruck. Wir können das nicht sein. Den Baum oder das Gebäude, das du zu einem Gott machst, das ist nicht selbst existierend. Gott war also im Anfang Leben, der ewige Eine. In ihm waren Eigenschaften und diese Eigenschaften wurden zu Worten und das Wort wurde Fleisch. Jesus war ein Erlöser. Erlösen bedeutet also zurückbringen. Damit man es zurückbringen kann, muss es irgendwohin gebracht werden können. Darum werden nicht alle Menschen imstande sein, das zu sehen, denn nicht alle Menschen waren am Anfang in Gottes Gedanken.
Jesus was a redeemer. And to redeem means to bring back. And if it has to bring it back, it had to be somewhere to be brought back to. So you see, all people will never be able to see it, because all people wasn't in the beginning in God's thought. See?
Schaut auf die Priester. Als sie sahen, dass er sich genau in Übereinstimmung mit dem Wort zum Ausdruck brachte. Das Wort, das er war, sagten sie, es ist Beelzebub. Das zeigt, welche Natur sie hatten. Ihre Natur war im modernen Denken jenes Tages. Als aber jene Prostituierte ihn dort sah am Tore, indem er ihr sagte, was sie getan hatte, da sagte sie, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und wir wissen, wenn der Messias kommt, dann wird er uns alles sagen. Sie erkannte ihn als den Messias, den einen Gesalbten. Denn hier traf er auf jemanden, der die Bedingungen der Schrift erfüllte. Könnt ihr das sehen? Die zwei auseinandergerissenen Papiere kamen zusammen. Wir wissen, wenn der Messias kommt. Nun, Gott hätte dieses und jenes zusammenmischen können wie ein Former, um eine ganz bestimmte Glocke zu machen. Aber als sich Jesus damals umwandte und sagte, ich bin es, der mit dir spricht, da hörte er keine dieser Ausdrücke wie Beelzebub. Die Frau ließ den Wasserkrug stehen, rannte in die Stadt und sprach, kommt und seht, da ist ein Mann, der mir diese Dinge sagte, die ich getan habe. Ist das nicht der Messias? Nun, was bewirkte das Zusammenkommen der alten Schriftstellen mit der Erfahrung, die Jesus ihr gab? Es brachte den Messias hervor. Habt ihr beachtet, ihre Sünden wurden ihr sofort vergeben, denn sie konnte gerettet werden, da sie am Anfang in Gottes Gedanken war. Darum erlöste er sie. Oder anders gesagt, er brachte sie zurück. Als sie sah, wie die entsprechenden Schriftstellen durch Jehova manifestiert wurden, das war, was er war und was er ist. Wenn Jesus nun mit der Botschaft Noahs gekommen wäre, hätte das nicht funktioniert. Wenn er gesagt hätte, baut eine Arche, lasst sie schwimmen, das hätte nicht funktioniert. Noah war jedoch ein Teil von Gott. Er tat etwas Spezielles, denn er war etwas Spezielles und seine Botschaft war speziell, denn sie war das manifestierte Wort. Er hätte nicht mit der Botschaft von Mose kommen können, denn das hätte nichts genützt. Mose war ein Teil Gottes, der sich zeigte, er war das zum Vorschein gekommene Wort für jene Stunde. Aber Jesus konnte nicht so kommen. Niemals hat die Bibel davon gesprochen, dass er in jener Weise kommen werde. Aber als er kam, kam er genau so, wie ihn das Alte Testament angekündigt hatte. Da glaubten es alle, die errettet werden konnten, denn sie waren die Gedanken Gottes. Seine Eigenschaften, die er am Anfang hatte, wurden Fleisch und konnten erlöst werden. Sie wurden zurück zu Gott gebracht. Alle jene, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, um Söhne Gottes zu werden, weil sie erlösbar waren. Sie waren von Anfang an im Bild in seinen Gedanken.
But Jesus could not come in that. The Bible never said he would come in that way. But when he came expressed exactly like the Testament had said he would be expressed, then all those who was redeemable believed it, because they were the thoughts of God, the attributes of him at the beginning was made fresh and redeemable and was brought back to God. As many as received him, to them gave he the power to become sons of God. Because they were redeemable. They were from the beginning in the expression.
Hier könnten wir einen Augenblick innehalten, wenn es möglich ist, um über die Botschaft der Stunde nachzudenken, über die Gedanken Jehovas, die zum Ausdruck kommen. Es wird uns gesagt, dass unsere Namen vor Grundlegung der Welt im Lebensbuch des Lammes eingetragen wurden. Wir können beide Seiten sehen. Am Anfang sprach ich davon, dass die eine merkwürdig auf die andere wirkt. So muss es sein. Es war immer so, es ist immer so gewesen und es wird immer so sein. Er war das Wort und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Als Gott in den Tagen des Alten Testamentes seinem Volk auf verschiedene Weise erschienen war, verbarg er sich hinter Dachsfellen. Gott verborgen hinter Dachsfellen auf seinem Gnadenthron. Als damals Salomo den Tempel des Herrn weihte und jene Dachsfelle, jene Vorhänge dort hingen, da kam Gott als Feuersäule und als eine Wolke herab und verbarg sich dahinter vor der äußeren Welt. Aber durch Glauben wusste Israel, dass er dort hinten war. Sie wussten, dass er dort war. Was auch die Heiden der Welt darüber gesprochen haben mögen. Für den Ungläubigen war er verborgen. Der Gläubige aber wusste durch Glauben, dass er dahinter war. Sie hatten Gnade. Er war auf seinem Gnadenthron und das war ein großes Geheimnis. Ihr wisst, dass es im Alten Testament den Tod brachte, wenn man hinter jene Felle ging. Heute bringt es den Tod, wenn man nicht hineingeht. Damals bedeutete es den Tod, wenn man in seine Herrlichkeit hineinging, und heute bringt es den Tod, wenn man seiner Herrlichkeit fernbleibt. Das wurde durch das Zerreißen des Vorhanges auf Golgatha bewirkt, als der alte Vorhang zerrissen wurde. Nun bedeutet es den Tod, wenn man nicht in seiner Gegenwart ist. Seht, es hat sich hinten und vorn geändert, aber ihr müsst die Schriftstellen finden, um zu sehen, in welchem Tage wir leben. Als der Vorhang auf Golgatha zerrissen wurde, da kam der Gnadenthron deutlich in Sicht. Was war geschehen? Das Lamm hing auf Golgatha und tropfte von Blut. Sie hatten Jahr für Jahr Blut genommen zur Reinigung des Heiligtums, um den Gnadenthron zu besprengen. Nun zerriss Gott mit seinem großen und mächtigen Schlag, mit der Kraft eines Blitzes, dieses alte Dachsfell von oben nach unten, und der Gnadenthron kam deutlich in Sicht. Das wirklich echte Lamm Gottes hing dort auf Golgatha klar in Sicht. Das war der wahre Gnadenthron, als Gott selbst den Preis bezahlte und einer von uns wurde, als er sich als Mensch manifestierte, um uns kennenzulernen und damit wir ihn kennenlernen konnten. Für ganz Israel war der Gnadenthron deutlich sichtbar an jenem Versöhnungstag, aber leider wurde der wahre Gnadenthron für die Menschen durch die Traditionen der Kirchenväter jener Tage verhüllt. Hätten sie die Schrift gekannt, dann hätten sich alle Teile zusammenfügen lassen, wie der Papierstreifen bei jenen Chinesen. Das Alte Testament wäre erfüllt gewesen für sie, und das war es auch. Wenn sie in der Schrift unterwiesen worden wären, dann hätten sie den Gnadenthron gesehen. Auch Mose sagte damals, an diesem Tag ist es für sie verhüllt. Sie haben die Decke immer noch über ihren Herzen. Sie sehen es nicht, aber er war Gott, er litt und er war das Opfer. Er war der wahre Gnadenthron, der deutlich sichtbar dort war. Wie es in jenem Lied gesungen wird. Siehe, schaut, er ist in klarer Sicht. Dort ist er der mächtige Sieger, seitdem er den Vorhang in zwei Teile zerrissen hat. Seht, er wurde zum Gnadenthron. Er hing dort der ganzen Versammlung gut sichtbar, aber sie standen unter dem Einfluss der allgemeinen Ansicht. Euch Männern und Frauen dieser Versammlung möchte ich Folgendes sagen. Ohne Rücksicht auf eine Person, aber in Anbetracht dieses Tages und in Anbetracht dessen, was uns hierher gebracht hat. Ich befürchte, dass die Traditionen der Väter, die Väter der Gemeinden, diese Dinge vor allzu vielen Menschen verborgen haben. Zu viele Menschen versuchen, den Traditionen ihrer Väter anzuhangen, seitdem der Heilige Geist in diesen letzten Tagen gekommen ist und der Vorhang zerrissen wurde, wie es auch prophezeit worden war. Darum können sie diese gewaltige Freude, diesen Frieden und die Dinge nicht sehen, welche die Gemeinde heute hat. Für jene, welche glauben, ist es aber deutlich sichtbar. Er hat das Wort verborgen, das verheißene Wort dieses Tages. Die Traditionen haben einen Vorhang gebaut. Sie sagen, die Tage der Wunder seien vorüber. Kürzlich sprach ein Mann mit mir, ein feiner, kultivierter Gentleman aus Tucson, Arizona, wo ich nun lebe. Ich hatte eben eine Versammlung abgehalten im Ramada an einem Treffen der christlichen Geschäftsleute und der Herr Jesus war gegenwärtig gewesen, hatte große Dinge getan. Dieser christliche Gentleman kam also zu mir, er ist Prediger einer Gemeinde, ein sehr feiner Mann, und er sagte, Bruder Branham, du versuchst den Menschen ein apostolisches Zeitalter nahezubringen. Das apostolische Zeitalter ist jedoch zu Ende. Darauf sagte ich, ich bitte dich, mein Bruder, zeige mir in der Schrift, wann das apostolische Zeitalter aufgehört hat. Ich sagte, das apostolische Zeitalter begann am Pfingsttag. Petrus sprach am Pfingsttag, die Verheißung gilt euch, euren Kindern und jenen, die weit weg sind, so viele, wie der Herr unser Gott rufen wird. Wann hat es nun aufgehört? Wenn Gott immer noch ruft, dann ist das apostolische Zeitalter immer noch da. In dieser Weise versuchen so viele Menschen, andere Menschen in die Irre zu führen, durch die Traditionen der Alten, so wie es damals war. So könnt ihr nicht sehen, warum diese Menschen so voller Freude und Enthusiasmus sind. Diese Versammlungen sind von so eigenartigen Menschen besucht, so merkwürdig für andere Menschen, weil sie es nicht sehen können. Diese eigenartigen Menschen haben diese Barrieren durchbrochen, sie haben die Vorhänge durchschritten, sie kamen in der Gegenwart Gottes und sie sehen, wie die Verheißung für diese Stunde vor den Menschen hervorkommt. Sie sehen, was Gott versprochen hat. In Joel 2, Vers 28 heißt es, dass er in den letzten Tagen, dass ein später Regen über die Menschen ausgegossen werde. Das griechische Wort für ausgießen ist kenos und das bedeutet, er entleert sich selbst. Nicht so, wie wenn wir sagen würden, dass etwas, das in jemandem ist, herausgenommen werde, sondern er gießt sich selbst aus. Er verwandelt sich, entmorphe, er verwandelt sich von dem, was er war, zu dem, was er nun ist. Niemals verändert er seine Natur. Am Pfingsttage verwandelte er sich vom Menschensohn in den Sohn Gottes. Er war nicht mehr mit den Menschen, er kam in die Menschen. Derselbe Gott, um seinen Dienst weiterzutragen in dieses große Zeitalter. Er prophezeite in der Bibel, dass ein Tag kommen werde, an dem es weder Tag noch Nacht sei, aber in der Abendzeit werde es Licht werden. Geografisch gesehen geht die Sonne im Osten auf und im Westen unter. Es ist immer dieselbe Sonne. Der Sohn offenbarte den Vater den östlichen Menschen in der Manifestation des verheißenen Wortes an Israel. Wir haben einen düsteren Tag gehabt. Durch die Reformer hatten wir genügend Licht, um Gemeinden und Denominationen zu bilden, dort beizutreten, um hineinzukommen, um die Babys zu küssen, um die Alten zu verheiraten und die Toten zu begraben und so weiter, um in der Gemeinde zu leben. Aber in der Abendzeit wird es Licht werden.
In the manifestation of the promised word to Israel, the eastern people, we've had a day of gloom. We've had enough light in the reformers and so forth, and the churches and denominations, and join them and come in and kiss the babies and marry the old and bury the dead and so forth and live in the church. But in the evening time, it shall be light, he said in the evening time.
Er sagte, in der Abendszeit und keine Schrift kann gebrochen werden. Derselbe Sohn, S-O-N, der sich selbst ausgoss, Kenos, am Pfingsttage, hat verheißen, dass er es in der Abendzeit wieder tun werde. Es geschieht aufgrund einer Verheißung. Bringt die Etikette, das zerrissene Papier zusammen. Schaut, was geschieht und schaut, was er verheißen hat. Dann seht ihr, wo wir angekommen sind. Bringt die Dinge zusammen. Ihr könnt die Enthüllung dieses großen und mächtigen Einen sehen. Wieder haben die Traditionen die Menschen geblendet für diese großen Dinge, die versprochen wurden. Als Mose damals herabkam vom Berge, der in Flammen stand. Wie wunderbar ist doch dieses Bild. Moses ging hinab nach Ägypten, um den Kirchenvätern zu sagen, dass ihn Gott, der Herr, besucht habe mit dem Namen Ich Bin. Dieser Name steht in der Gegenwartsform. Nicht der Ich war oder der Ich werde sein, sondern der Ich Bin. Immer derselbe, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Er ist Gegenwart. Das stimmt überein mit Hebräer 13, 8. Jesus Christus ist derselbe. Gestern, heute und für immer. Er ist immer noch das offenbarte Wort. Und die Versammlung muss mit diesem Wort übereinstimmen, mit der Erfahrung dieses Tages. Die Reformer haben es gehabt. Aber das ist ein anderer Tag. Seht euch den Tag an, in dem wir leben. Ebenso wenig hätte er in den Tagen, in denen er kam, in der Art eines Mose oder eines anderen Propheten kommen können. So war es nicht prophezeit gewesen. Es ist prophezeit, dass er in diesen letzten Tagen in dieser Weise kommen werde. Er kam nicht in der Art von Luthers Erweckung, so kann es nicht sein. Er kann nicht in der Art von John Wesley kommen, in dieser Erweckung. Wir sind in der Stunde der Wiedererstattung. Es ist die Zeit, in der das Original Sonnenlicht zurückkommen muss. Das Original. Wir könnten für diese Dinge Schriftstellen angeben. Ihr Theologen, von welchem Teil der Welt ihr auch kommen mögt, ihr wisst, dass das wahr ist. Es ist eine Verheißung. Darum sind die Menschen hier so eigenartig. Das ist die Ursache dieser merkwürdigen Gruppe, wie ihr sie nennt. Sie können es sehen, weil für sie sich der Schleier der Traditionen gelüftet hat. Es sind die Verheißungen Gottes und wir können uns nicht dagegen stellen, denn die Schrift kann nicht gebrochen werden. Ja, wir sehen, dass er verheißen hat, sich selbst in sein Volk zu entleeren. Und er ist derselbe gestern, heute und für immer. Moses, als er nach Ägypten herabgegangen war, um diese Botschaft zu bringen, bestätigte der Vater seine Botschaft, indem er mit derselben Feuersäule auf den Berg Sinai herabkam und den ganzen Berg in Flammen setzte. Haben wir denjenigen bemerkt, dem er die Verheißungen gab? Er brachte ihn mit dem Wort hervor. Er hatte die Gebote. Und um die Gebote zu haben, musste er... Die Gebote waren das Wort. Niemals war das Wort zum Volk gekommen. Das Wort kommt immer zum Propheten und er war der Prophet für jene Stunde. Jesus war das Wort, Johannes war der Prophet. Jesus kam zu ihm dort im Wasser, denn das Wort kommt immer zum Propheten, unfehlbar. Moses, das Wort kam zu ihm, die Gebote, und er hatte sie. Bevor das Wort hinausging, musste er sein Angesicht verhüllen, bevor das Wort manifestiert wurde. Das Wort war noch nicht vollständig manifestiert. Sie wussten, dass etwas geschehen war, aber sie wussten nicht, was es war. Was dieser Lärm war und diese Donner. Bis sie sagten, Mose soll sprechen, nicht Gott. Und Gott sagt, Gott, so werde ich es tun. Von nun an werde ich nicht mehr in dieser Weise erscheinen. Ich werde ihnen einen Propheten senden. Ich werde durch meinen Propheten sprechen. Wenn nun Mose mit den natürlichen Gesetzen, wie Paulus das im 2. Korintherbrief offenbart, sein Angesicht im Natürlichen verhüllen musste, wie viel mehr muss das Geistige vor den Menschen verhüllt sein, bevor er sich ihnen zeigt? Wie viel lauter würden sie rufen? Mose war ein merkwürdiger Mensch. Wie viel komischer seid ihr für die Ungläubigen, wenn ihr durch den Vorhang hindurch in die Gegenwart der Feuersäule gelangt seid und dann mit den Segnungen Gottes hervorkommt? Ihr seid nun verschleiert. Die Menschen können es nicht sehen. Sie können es nicht verstehen. Wenn das Natürliche schon herrlich war, wie viel herrlicher wird dann das Übernatürliche sein? Wenn das Natürliche, das ja ein Ende hat, schon herrlich war, wie viel herrlicher wird dann das sein, das kein Ende hat? Es ist immer noch verhüllt. Nicht für den Gläubigen, aber für den Ungläubigen. Er kann es nicht sehen. Gott verhüllt sich immer für den Ungläubigen. Die Traditionen verbergen es. Was sie damals taten, tun sie auch heute. Heute haben sie einen geistigen Vorhang. Damals war es ein natürlicher Vorhang. Das Wort wurde bestätigt durch den Propheten mit dem geschriebenen Wort. Ein Prophet prophezeite, der mit dem geschriebenen Wort kam, um es deutlich zu machen. Die anderen wussten, dass das Wort dort war. Sie wussten aber nicht, was es bedeutete. Er sagte, das Gesetz sagt dieses, und zwar aus jenem Grund, er macht es deutlich. Er macht es klar. Und bevor es deutlich gemacht wurde, war es verhüllt. So ist es auch heute. Den Menschen verhüllt, bis es ihnen geoffenbart und deutlich gemacht wird. Gott, der mächtige Gott, ist verhüllt in menschlichem Fleisch. Das Wort. Beachtet, wir haben nun herausgefunden, dass es den Ungläubigen verborgen war, den Gläubigen aber geoffenbart war. Beachtet das, Mose musste allein in die Feuersäule hineingehen. Niemand konnte mit ihm gehen. Was bedeutet das für uns? Dass ihr niemals hineinkommen könnt, indem ihr euch einer pfingstlichen Gruppe anschließt. Seht, er offenbart es niemals einer Gruppe, er offenbart es dem Einzelnen. So ist es heute. Ihr mögt sagen, ich gehöre zu einer Gemeinde, ich gehöre zu Ihnen. Das bedeutet, das hat nichts damit zu tun, was man versucht. Es bedeutet für jeden den Tod, wenn er versucht, dem Moses nachzuahmen. Und so ist es auch heute. Es bringt geistigen Tod, wenn es nachgemacht wird. Wir sehen, wie in den Gruppen fleißliche Nachahmungen hervorkommen. Jemand versucht so zu tun, lebt aber trotzdem ein anderes Leben. Er trinkt und raucht. Die Frauen leben, wie es ihnen passt, genauso wie die Welt. Zu Hause, sie bleiben zu Hause im Fernseher und tun die Dinge der Welt und nennen sich Pfingstler. Sie versuchen, etwas Echtes nachzumachen. Es ist ihnen nie geoffenbart worden. Wenn es geoffenbart wird, dann ist es Herrlichkeit. Und wenn ihr dort hineingegangen seid, dann werden diese Dinge aus euch herausgenommen. Ihr werdet zu einem Vorhang. Anders wird es nicht funktionieren. Ihr werdet zu einem Vorhang. Das nachzumachen bedeutet den Tod. Mose war verhüllt. Für die Menschen war es das lebendige Wort. Und heute sind die Menschen, die verhüllt sind, dasselbe. Sie sind geschriebene Briefe, die von jedermann gelesen werden. Keine neuen Sendschreiben. Sie sind die Manifestation jener Sendschreiben, die geschrieben worden waren. Es sind jene, die das Wort und die Verheißung dieses Tages glauben, dass Gott seinen Geist über alles Fleisch ausgießt, und das sind geschriebene Briefe. Wenn nun ein Mensch versucht, diese Dinge nachzumachen, dann gibt es einen Rückschlag. Dein Leben zeigt, was du bist. Einmal kam ein Knabe in Probleme, in Schwierigkeiten. Ein guter Junge. Er musste sich vor Gericht verantworten, er musste erscheinen. Der Richter sagte, du bist schuldig. Ich muss dich ein Leben lang im Gefängnis behalten. Jeder sagt, ich möchte mich verteidigen. Ich möchte ein Zeugnis ablegen. Du hast kein Zeugnis, sagte er. Es ist dein Zeugnis, das dich verurteilt. Und so ist es auch heute. Der Grund, warum die Gemeinde nicht so weit ist, wie sie sein sollte, ist ihr Zeugnis. Es ist eine Lüge. Wir müssen uns mehr hingeben. Wir müssen jedes Wort Gottes glauben. Wir müssen so lange suchen, bis dieses Wort für uns eine Realität ist. Das ist unser Zeugnis. Es ist unser Zeugnis, das uns den Eintritt verwehrt.
We must become more dedicated. We must believe every word of God. We must seek until that word is made real to us. See, the record is what keeps us from entering in.
Doch eines Tages, ich möchte euch nun aus diesem Engpass herausführen. Es war am gleichen Gerichtshof, stand ein Knabe da, der kein Geld hatte vor Gericht. Er stand vor Gericht. Er hatte eine Schuld, welche Tausende von Dollars betrug. Aber sein großer Bruder kam und bezahlte seine Schuld. Nun, wir haben einen großen Bruder, Jesus, den Sohn Gottes. Er ist gekommen, um für uns zu bezahlen, wenn wir es nur glauben. Wenn wir imstande sind, mit ihm durch den Vorhang zu gehen. Er ist unser Moses. Jesus ist heute unser Moses. Der verhüllte Mose war für die Menschen das lebendige Wort. Heute ist der verhüllte Jesus für die Menschen das lebendige Wort. Jesus in der Gemeinde. Der Heilige Geist, der Sohn Gottes in den Menschen, offenbart das Wort durch die Verheißung dieses Tages und er bewirkt diese Dinge. Er ist jetzt derselbe. Denkt daran, dass Mose nicht für alle Menschen das Wort manifestierte, sondern nur für jene, die im Exodus, im Auszug waren. Er war nur für eine bestimmte Gruppe da. Es war für jene, die ausgezogen waren. Und heute im Angesicht des Heiligen Geistes, vor ihren Augen, der diese Dinge tut, sagen sie, göttliche Heilung ist nicht in Ordnung. Ein Arzt rief mich eines Tages an wegen einer Frau. Zu jener Zeit waren 4 oder 5 Leute, die im Sterben lagen, durch den Heiligen Geist geheilt worden. Man hatte geglaubt, sie könnte nur noch ein paar Stunden leben. Und dieser Arzt hatte das in Frage gestellt und sagte, wie ist das möglich? Sie war doch meine Patientin. Ich sagte zu ihm, ja, sie war es, aber nun ist sie Gottes Patient. Sie ist sein Fall. Seht, Gott ruft uns jetzt zu einem Exodus. Seht, es geht um diese Sache. Gott ruft zu einem Exodus, dass man hervorkommt aus den fleischlichen Vorhängen. Vorhänge, die versuchen etwas nachzumachen. Vorhänge, die sich einfach einer Gemeinde anschließen wollen. Es sind nicht die Methodisten, die Baptisten, nicht die Presbyterianer. Es ist nicht nur die Pfingstgemeinde. Es ist eine persönliche Angelegenheit. Es betrifft dich und Gott. Du musst hineingehen, nicht deine Gemeinde, nicht dein Hirte. Du musst hineingehen. Ich möchte, dass ihr noch etwas Charakteristisches an Mose beachtet. Als er mit dem Wort hervorkam, da sahen die Menschen, dass er verwandelt war. Und das passierte, obwohl er ein Prophet war, ein mächtiger Mann. Etwas war mit ihm geschehen. Er kam mit dem bestätigten Wort jener Stunde, mit den Gesetzen. Und da war er ein verwandelter Mann. Und so wird es mit euch sein, wenn ihr aus jenen menschlichen Vorhängen herauskommt, die über diese Versammlungen lachen. Wenn ihr weggeht von jenen, die über göttliche Heilung strauchen, von jenen, die sagen, die Tage der Wunder sind vorbei. Ihr werdet euch lösen von jedem menschlichen Vorhang, vom Vorhang der Traditionen. Und jedermann wird wissen, dass mit euch etwas geschehen ist. Wie zum Beispiel unserem verehrten Bruder Jim Brown, wie es ihm ergangen ist. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Presbyterianer wissen, dass mit ihm etwas geschehen ist, denn er ist hinter den traditionellen Vorhängen hervorgekommen. Etwas in diesen Menschen erweckte seine Aufmerksamkeit und er kam hinter dem Vorhang hervor. Wenn ihr hinter dem Vorhang hervorkommt, dann könnt ihr von den Menschen gut gesehen werden. Sie können sehen, dass mit euch etwas geschehen ist. Das verhüllte Wort für den Ungläubigen verhüllt Jesus Christus derselbe heute und in Ewigkeit, aber ist für den Gläubigen klar sichtbar. Damals in jenen Tagen war Gott in einem Mann, in seinem Sohn Jesus Christus. Das glauben wir. Er war nicht nur ein Prophet, ein gewöhnlicher Mann, kein gewöhnlicher Mensch, er war Gott, es war Gott in Christus, Gott in einem Mann, die Fülle der Gottheit leibhaftig in einem Menschen. Es war Gott in einem Menschen. Nun ist es Gott in den Menschen. Seht, die Fülle Gottes in der leiblichen Gottheit in seiner ganzen Gemeinde. Er manifestiert sich selbst und erfüllt sein Wort. Wir sehen, dass Gott in allen Zeitaltern eine Haut überstreifte. Gott war verborgen hinter einem Vorhang. Das erinnert mich gerade an eine kleine Geschichte, die dort unten im Süden geschah. Dort war ein christliches Heim und in diesem Heim, da glaubten sie an Gott. Sie glaubten, dass Gott sie vor allen Schwierigkeiten beschützen kann, was er ja auch tut. Sie hatten einen kleinen Jungen, einen kleinen Knaben, der ungefähr 7 oder 8 Jahre alt war. Er ging zur Sonntagsschule und er war ein feiner Junge. Er fürchtete sich aber sehr, wenn Sturm aufkam, vor allem dann, wenn die Blitze zuckten. Als ich diese Geschichte eines Abends einem Mann erzählte, damals, als der Bescheid kam über jenen Mann, der geheilt worden war, da sagte derselbe Prediger zu mir, Sie machen einen Gott aus dir, Bruder Branham. Da dieser Mann ein Kritiker war, dachte ich mir, ich könnte ihm ein wenig die Spitze brechen, nicht um ihn zu verletzen, nur um ihm etwas zu... Ich sagte nun, wenn es so ist, wäre das zu wenig schriftgemäß? Ich sagte, gewiss nicht, denn Jesus nannte die Propheten Götter. Das ist wahr. Und er sagt, ihr Leute, ihr versucht den Platz Gottes einzunehmen. Das ist nicht so weit daneben. Denn so ist es genau. Genau so ist es. Gott ist manifestiert im Fleisch, ganz genau so, wie er es verheißen hat. Über diese kleine Familie, ich erzählte ihm dann diese Geschichte, die mir eben in den Sinn kam. Eines Nachts erhob sich ein Sturm und die Mutter sagte zu ihrem Knaben, der sich fürchtete, geh hinauf in den oberen Stock und geh ins Bett. Ich fürchte mich aber so, Mama, sagte er, nichts kann dir geschehen, geh du jetzt ins Bett, sagte die Mutter. Der kleine Knabe lag nun dort oben und die Blitze zuckten vor dem Fenster und der Kleine bekam es mit der Angst zu tun. Er steckte seinen Kopf unter die Decke, aber er konnte die Blitze trotzdem noch sehen. Er hörte die Donner rollen und dann rief er der Mutter. Was möchtest du? Fragte sie. Komm doch herauf und schlafe bei mir. Sie kam also die Treppe herauf, wie es jede gute, verständige Mutter tun würde. Sie kam hinauf, nahm den kleinen Junior in die Arme und sagte, hör mal, Kleiner, ich will dir etwas sagen. Du solltest immer daran denken, dass wir zur Gemeinde gehen, wir lesen die Bibel, wir beten, wir sind eine christliche Familie und wir glauben an Gott. Wir glauben, dass Gott unser Schutz ist, auch wenn die Stürme brausen und alles Mögliche kommt. Der Kleine sagte, Mutter, das alles glaube ich auch, aber wenn die Blitze so nahe sind, dann möchte ich einen Gott, der eine Haut hat. Ich glaube, nicht nur dieser kleine Junge, sondern wir alle fühlen in dieser Weise, wenn wir so zusammenkommen und füreinander beten, Gott mit einer Haut darüber. Wir können sehen, dass Gott immer eine Haut hat. Als Mose ihn sah, war er in einer Haut. Er sah aus wie ein Mann. Als Gott hinter den Vorhängen war, hatte er eine Haut um sich. Heute Abend ist Gott in seiner Gemeinde in Haut eingehüllt. Er ist auch heute Abend derselbe Gott. Das können wir sehen. Aber auch jetzt ist es so, wie es immer war. Der Vorhang aus Haut nimmt die Denominationen gefangen. Sie können es einfach nicht glauben, dass es Gott ist, der die Menschen so handeln lässt. Das ist nur, weil Gott in seiner Gemeinde in Haut eingehüllt ist. Er ist den Ungläubigen verborgen und den Gläubigen geoffenbart. So ist es, meine Herren. Wenn dann diese Traditionsvorhänge, die Traditionen der Ältesten und die Tradition des Wortes durchbrochen werden, oh, so ist es heute, dann kommt die Gottheit wieder klar in Sicht. Wir sehen ihn wieder verhüllt in menschlichem Fleisch. So sagt es der Hebräerbrief im 1. Kapitel und auch im 1. Mose, Vers 18, steht es geschrieben. Ihr erinnert euch, dass Gott ein Mann war. Er stand dort bei Abraham, er aß und er sprach mit Abraham und sagte, was Sarah im Zelt hinter ihm dachte. Jesus sagte, so wie es war in den Tagen von Sodom, so wird es sein beim Kommen des Menschensohnes. Die Gottheit ist wieder verhüllt in menschlichem Fleisch. Denkt daran, dass Jesus nicht sagte, wenn der Sohn Gottes sich offenbart. In Lukas 17, ich glaube im 20. oder im 21. Vers, etwa dort sagt er, wenn der Menschensohn geoffenbart wird. Der Menschensohn ist wieder zurück in der Gemeinde, geoffenbart in menschlichen Wesen. Nicht der Sohn Gottes, sondern der Menschensohn ist in den letzten Tagen wieder in die Gemeinde zurückgekommen. Wir sehen, dass er das in Gottes Verheißungen versprochen hat. Und wir bemerken noch eine andere Sache. Im Alten Testament, ich habe eine Schriftstelle aus dem 1. Mose, da waren es Dachsfelle. Was bewirkten sie? Sie verbargen die Herrlichkeit Gottes vor den Menschen. Die Dachsfelle. Darum konnten die Menschen die Herrlichkeit Gottes nicht sehen, denn eine Haut verbarg sie. Die Herrlichkeit Gottes war hinter dieser Haut und nun ist sie hinter deiner Haut. Das ist wahr. Und die Traditionen können es nicht sehen. Er ist hinter dem Vorhang, dort, wo sein Wort ist. Das war damals auf der Innenseite dieser Felle, hinter diesen Dachsfellen, die keine Schönheit hatten, um unser Verlangen zu wecken. Und als es damals Fleisch wurde, das Wort, und unter uns wohnte, da war immer noch keine Schönheit dabei, die man gewünscht hätte. Heute ist es dieselbe Sache. Nichts ist in einem Mann oder in einer Frau, das gewünscht wird. Es ist das, was dahinter ist. Das ist es. Nun, ihr mögt sagen, ich kenne jenen Mann und ich weiß, dass er ein Trunkenbold war. Er hat dieses und jenes getan. Ich frage nicht danach, was er tat. Was ist hinter jener Haut verborgen? Das, was dahinter ist, das zählt. Die Leute sind blind geworden. Die Haut macht die Leute blind. Sie sagen, ich erinnere mich noch, jene Frau, die tat doch, ich weiß, was sie vorher tat. Aber wie steht es heute? Jene Fälle, die einmal einem Dachs gehörten, verbargen nachher die Herrlichkeit Gottes. Sie waren zu seiner Behausung geworden. Sie waren einst an einem Tier, aber dann umhüllten sie die Herrlichkeit Gottes. Darum kann deine Haut heute Abend verändert werden und zu einem Vorhang, zu einem Wohnort für Gott werden. Gott wohnend in der menschlichen Haut. Wir haben herausgefunden, dass hinter den alten Dachsfällen das Wort war. Auch das Schaubrot war dort. Die Bundeslade wurde besprengt. Was war dort? Die Shekinah-Herrlichkeit war dort. Das Wort ist ein Same und es kann keine Frucht bringen, bis es von der Sonne getroffen wird. Die Sonne muss über dem Samen sein, um ihn zu erwecken, damit das Leben hervorkommen kann. Und das ist nur möglich, wenn ihr das Wort nehmt. Nehmt das Wort Nimm das Wort in dein Herz hinein, geh in die Shekinah-Herrlichkeit hinein, und wenn du das tust, wird Schaubrot Manna zum Vorschein kommen. Das wird aber nur den Menschen gegeben, die sich abgesondert haben. Die einzigen, die es essen können und denen es erlaubt ist, es zu essen, das sind die Menschen, die zugelassen werden. Ihr seht, was Paulus sagte? Er verändert sich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Seht ihr es? Schlussendlich kommt es zu seiner Originalherrlichkeit zurück. Zu seiner ursprünglichen Herrlichkeit. Es ist wie der Same einer Morgenherrlichkeit. Der Same einer Blume fällt in den Boden, der Same des Kornes fällt in die Erde. Was geschieht als erstes? Als kleiner Spross kommt es hervor. Dann geht es weiter empor bis zu den Knospen. Von dieser Knospe geht es weiter zum ursprünglichen Korn. Das ist genau das, was die Gemeinde getan hat. Es kam von Luther zu Wesley und nun kommt es zurück zum Originalsamen, zum ursprünglichen Samenkorn, zur ursprünglichen Herrlichkeit, zurück zur Herrlichkeit, die es am Anfang hatte. Die Sonne, die im Osten aufgegangen ist, ist dieselbe Sonne, die im Westen dieselbe Sache hervorbringt. Es verändert sich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es ging von den Heiden bis zu Luther, von Luther zu Wesley, von Wesley zur Pfingstbewegung, weiter und weiter. Es verwandelt sich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, während es das verborgene Manna hervorbringt. Und nun ist es reif, um ihn zurückzubringen, genauso wie er am Anfang war. Sein gleicher Dienst, derselbe Jesus, dieselbe Kraft, derselbe Heilige Geist. Jener eine, der damals am Pfingsttag herabkam, ist derselbe Heilige Geist, der sich heute manifestiert. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und zurück zum ursprünglichen Samen mit der Taufe des Heiligen Geistes, mit denselben Zeichen, mit denselben Wundern, mit derselben Taufe. Es ist dieselbe Art von Menschen und sie verhalten sich ganz gleich. Es ist dieselbe Kraft, dasselbe Gefühl. Es geht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Als nächstes wird es verwandelt von dieser Herrlichkeit in einen Leib wie seinen eigenen verherrlichten Leib und dort werden wir ihn sehen. Abraham sah dasselbe.
The same ministry, the same Jesus, the same power, the same Holy Ghost, the same one that come down over there at Pentecost is the same Holy Ghost that's manifested today. From barrier to barrier to barrier and back to its original scene with the baptism of the Holy Ghost with the same signs, same wonders, same baptism, same kind of people acting the same way with the same power, the same sensation. It's from glory unto glory. And the next will be changed from this glory into a body like his own glorious body where we shall see. Abraham saw the same.
Beachtet, wir sehen, wie er sich verwandelt hat. Seit Golgatha sind wir eingeladen, an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Im 1. Korinther, im 12. Kapitel steht, wir sind in seinen Leib getauft. Durch einen Geist sind wir alle getauft. Nicht durch ein Wasser. Durch einen Geist sind wir alle getauft. So ist es. Dann werden wir ein Teil von ihm. Ich hoffe, ich halte euch nicht so lange fest. Es ist wie in einer großen Sinfonie oder wie in einem Theater, in einem Drama. Ich weiß nicht allzu viel über Sinfonien und Dramen, aber ich habe Carmen gesehen, als meine Tochter dort mitmachte. Ich habe davon gesprochen. Als in Carmen die Musik spielten, brachte die Musik dasselbe zum Ausdruck wie die Schauspieler. So ist es, wenn ihr in den Heiligen Geist hineingetauft seid, in Christus hinein. Viele von euch haben die Geschichte des großen russischen Komponisten gelesen oder gehört über die Komposition Peter und der Wolf. Dort stellen sie diese Symbole und alles Mögliche dar. Jedermann, der die Geschichte kennt, jeder, der es auf dem Papier mitliest, kann dann aus der Sinfonie hören, was alles geschieht, wie das Drama vor sich geht, erkennt jede Veränderung. Man kann aus den Noten erkennen, wenn ein Szenenwechsel erfolgt. Was geschieht jedoch, wenn etwas, das der Komponist niedergeschrieben hat, nicht richtig dargestellt wird? Dann merken wir, dass dort etwas vor sich geht. Wir merken, dass etwas fehlt. Derjenige, der es komponiert hat, hat es aufgeschrieben und zusammengestellt. Und wenn dann das Orchester eine falsche Note spielt, dann merkt man, dass etwas nicht in Ordnung ist. Der Dirigent hat dann einen falschen Einsatz gegeben. Das ist auch das Problem von heute, meine Lutheraner Brüder, meine Baptistenbrüder, meine Pfingstbrüder und alle meine Brüder aus allen verschiedenen Denominationen. Ihr versucht, eine Note zu spielen, die weit zurück in den Tagen Luthers oder in den Tagen Wesleys dorthin gehört. Wenn auch das aktuelle Notenpapier zeigt, dass heute ein anderer Tag ist. Seht, wir können nicht im Licht von Luther leben. Er war ein Reformer. Wir schätzen jeden Teil, doch jene Noten sind schon gespielt worden. Wir sind nun hier drüben angelangt, auf der Rückseite des Buches, seht ihr? In jener Weise können wir nicht mehr spielen. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie wir je imstande sind, es zu tun, meine Brüder aus allen verschiedenen Teilen der Welt, es gibt nur eine Möglichkeit für den Dirigenten, er muss in denselben Geist kommen, in dem der Komponist war. Dann hat er es. Und wenn die Gemeinde, das Orchester, die Welt wartet auf diese Zeichen und Wunder und der Dirigent in den Geist des Komponisten haben, wenn dann jemand sagt, die Tage der Wunder sind vorbei, dann ist das nicht der richtige Klang für sie. Wenn sie jedoch in der richtigen Takt sind, in den richtigen Geist hineinkommen, wie wollt ihr imstande sein, es zu tun, wenn nicht der Geist des Komponisten herabkommt? Amen. Wenn ihr dann sagt, die Tage der Wunder sind nie vorbei, dann ruft das Orchester Amen. Wenn wir zu diesem Punkt kommen, dann ruft das Orchester Amen. Wenn wir zu jenem Punkt kommen, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und für immer, dann wird das Orchester Amen rufen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist hervorgekommen ist. Das Orchester ruft Amen. Ich habe es empfangen. Dann gibt es keine Mutmaßungen darüber. Das ganze Orchester ist in Übereinstimmung mit dem Wort. Es geht einfach vorwärts.
He has to get in the same spirit that the composer was in. Thank God. And then the church, the symphony itself, where the worlds are watching for these signs and wonders, when the church and the composer and the director all get in the spirit of the composer, then when we say the days of miracles is past, they don't hit the right note. But when it gets in the right swing of it, in the right spirit of it, how are you going to do it until the spirit comes down on the composer? Amen. Then when you say the days of miracles never pass, the symphony cries out, Amen. When we hit that Jesus Christ the same yesterday, today, and forever, the symphony cries out, Amen. You shall receive power after this the Holy Ghost has come upon you. The symphony cries, Amen! I got it! There's no more guesswork about it then. The whole symphony is right in harmony with the word. It's going.
Bruder Brennan klatscht. Es geht einfach vorwärts. Das ist es. Es ist eine prachtvolle Sache. Der Komponist und der Dirigent müssen im selben Geist sein und auch die Musiker müssen im gleichen Geist sein, damit alles getan werden kann. Und die Welt wundert sich, was da geschieht. Sie sprechen über den Kommunismus, über die Rassenvermischung, über die Rassentrennung. Sie machen mich krank mit diesen Dingen. Was soll all dieser Unsinn, wenn das Kommen des Herrn da ist? Das trifft die falsche Sache. Ich befürchte, die Dirigenten sind aus dem Geiste des Komponisten gefallen. Wenn wir diesen Geist des Komponisten erhalten haben, der Geist, von dem die Bibel spricht, dass die frühen Männer durch ihn inspiriert wurden, um diese Bibel zu schreiben, dann werdet ihr sehen, wie diese zwei chinesischen Papiere zusammenkommen. Gottes Bibel und der Gläubige werden zusammenkommen, denn sie sind beide im gleichen Geist. Beide sind dasselbe. Sie passen genau zusammen. Was wir heute brauchen, sind Dirigenten. Das ist wahr. Zurück zum Wort. Geh zurück und glaube es, genau wie es gesagt wird. Dann werdet ihr Gott selbst sehen. Das ist die Enthüllung, die Entschleierung. Das Drama wird Realität, das Schauspiel. Heute sagen sie, es ist ein historischer Gott. Ein Gott der Vergangenheit. Wir wissen, dass er das Rote Meer durchquert hat. Wir wissen, dass er all jene Dinge tat. Er war im Feuerofen mit jenen Kindern Israels. Wofür soll ein historischer Gott gut sein, wenn er heute nicht derselbe ist? Die Menschen geben Gott immer die Ehre für das, was er getan hat. Sie denken an das, was er tun wird und ignorieren, was er gerade jetzt tut. Es liegt nun einfach im Menschen, sich so zu verhalten. Es ist heute dasselbe, meine Brüder. Es ist genau dieselbe Sache. Wir wollen zurückgehen, um die Sinfonie richtig zu spielen, damit es die Welt sehen kann. Jesus sagte, wenn ich von dieser Erde weggegangen bin, werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Die Dirigenten sollten in den richtigen Geist kommen mit den Musikern und mit dem Komponisten. Und dann wird alles in Ordnung sein. Dann werden wir uns nicht mehr fragen müssen darüber. Dann sind wir mit ihm identifiziert. Hebräer 13,8 sagt, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wir sind mit ihm identifiziert in der Apostelgeschichte 2. Wir sind mit ihm identifiziert durch dieselbe Taufe, dieselbe Sache. Alles, was er damals war und alles, was er ist, alles, was er war und alles, was er ist, sind wir. So ist es genau. Es ist ganz gleich, wie wenn ich ein treuer Amerikaner sein will. Ich muss mich mit allem identifizieren, was Amerika gewesen ist. Mit allem, was es war. Ich muss mich mit ihm identifizieren, wenn ich ein echter Amerikaner sein will. Wenn ich ein echter Amerikaner bin, dann bin ich in Plymouth Rock gelandet. Amen. Ich tat es, wenn ich ein wahrer Amerikaner bin. Das habt ihr getan. Ihr seid in Plymouth Rock gelandet mit den Pilgervätern. Damals auf dem Plymouth Rock, als sie dort landeten, war ich mit ihnen. Und ihr auch. Jedermann war dabei. Ich bin mit Paul Revere die Straße hinuntergeritten, um vor der Gefahr zu warnen. Das ist absolut wahr. Dort hinten bei Valley Forge habe ich mit einer Gruppe von Soldaten den eisigen Delaware, den Fluss durchquert. Die Hälfte der Leute trug keine Schuhe. Vorher habe ich die ganze Nacht mit George Washington gebetet. Ich überquerte den Delaware mit einer Vision im Herzen. Wir sind Amerikaner. Ja, mein Herr, gewiss, tat ich es damals bei Valley Forge. Ich brachte Gott den Dank dar mit den ursprünglichen danksagenden Vätern. Wenn ich ein wahrer Amerikaner bin, war ich dabei an jenem Tisch. Ich stand dort mit Stonewall Jackson. Wenn ich ein richtiger Amerikaner bin, dann identifiziere ich mich mit der Boston Tea Party, als wir den Vorschlag zurückwiesen, als man uns die Augen verschließen wollte. Wenn ich ein richtiger Amerikaner bin, identifiziere ich mich damit, ganz bestimmt. Ich läutete die Freiheitsglocken als erster am 4. Juli 1776. Ich läutete hier die Freiheitsglocken und verkündete, dass wir unabhängig sind. Um ein richtiger Amerikaner zu sein, musste ich das tun. Ich identifiziere mich mit der Scham Amerikas während der Revolution, als Brüder gegen Brüder kämpften. Ich muss Amerikas Schande ebenso tragen wie seine Herrlichkeit. Wenn ich ein Amerikaner bin, muss ich das tun. Ich bin damit identifiziert. Ich war dort dabei in Gettysburg, als Abraham Lincoln seine Rede hielt. Ich war auf Wake Island bei jenen blutenden Soldatenleiben. Ich bin wieder hervorgekommen aus Wake Island. Auf Guam half ich jene Flagge hochziehen. Ich bin ein wahrer Amerikaner. Amen. Alles, was Amerika ist, das bin ich. Und ich bin stolz darauf, ganz gewiss. Alle Amerikaner waren das, was es ist. Und ich bin es immer noch, damit ich Amerikaner sein kann. Alles, was es war, das muss ich sein, denn ich identifiziere mich damit. Genauso ist es, wenn man ein wahrer Christ ist. Es ist dasselbe. Ich muss mich damit identifizieren. Ich predigte damals mit Moses und mit Noah, warnte die Menschen vor dem kommenden Gericht, wenn ich ein wahrer Christ bin. Mit Moses stand ich beim brennenden Busch. Ich habe die Feuersäule gesehen. Ich sah seine Herrlichkeit. Ich war damals mit Moses in der Wüste. Um ein Christ zu sein, muss ich mich mit allem, was Gott war, identifizieren. Ich habe seine Herrlichkeit gesehen und identifiziere mich damit. Ich habe seine Stimme gehört. Versucht nicht, mir das auszureden, denn ich war dort. Ich weiß, worüber ich spreche. Ich habe gesehen, was geschah. Ich stand am Roten Meer, als ich den Geist Gottes herabkommen sah und er dann das Wasser teilte. Wir gingen nicht nur durch einige Schilfbüsche, sondern durch etwa 27 Meter tiefes Wasser. Ich sah den Geist Gottes. Ich ging mit Mose auf trockenem Grund durchs Rote Meer. Ich stand am Berg Sinai, hörte den Donner, sah die Blitze. Ich aß das Manna mit ihnen. Ich trank aus jenem Felsen und ich tue es heute noch. Ich identifiziere mich mit jenen, die das Manna aßen und mit jenen, die das Wasser aus dem Felsen tranken. Ich war auch dort, als Josua in die Posaune stieß und die Mauern von Jericho fielen. Mit Daniel war ich in der Löwengrube. Ich war im Feuerofen mit den Kindern Israel. Ich war mit Elia auf dem Berge Karmel.
Yes, sir. I was at the Red Sea. And I seen the Spirit of God. Move down and pass the water from one side. Not through a bunch of reeds, as you're trying to say this, but through about a 90-foot sea. I seen the Spirit of God. I walked with Moses through that dry ground across that Red Sea. I stood by Mount Sinai and seen the thunder and lightning falling. I ate manna with them out there. I drank from that rock. I'm still doing it tonight. I was identified with the manna eaters. I was identified with them that drank from the rock. I was also identified when Joshua blew a trumpet and the walls of Jericho fell down. I was in the lion's den with Daniel. I was in the fiery furnace with the Hebrew children. I was with Elijah on Mount Carmel.
Ich stand mit Johannes dem Täufer vor den Kritikern. Ich sah den Geist Gottes herabkommen. Ich hörte, wie die Stimme sagte, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, um in ihm zu wohnen. Ganz bestimmt identifiziere ich mich mit ihm. Das stimmt genau. Ich stand dort dabei am Grab von Lazarus, als er ihn auferweckte. Ich war dabei, als er der Frau im Brunnen ihre Sünden sagte. Ganz sicher ging ich mit ihm in seinen Tod. Am ersten Ostertag bin ich mit ihm auferstanden. Ich bin mit ihm identisch in seinem Tod. Ich war im Obersaal mit den 120. Ich war dort mit ihnen. Oh, nun fühle ich mich wirklich religiös. Amen. Ich war dort dabei. Ich hatte dieselbe Erfahrung, die sie hatten. Ich war dabei, als es geschah, damit ich ein wahrer Christ sein kann. Ich war Zeuge, als der mächtig brausende Wind herabkam. Ich bezeuge das. Ich fühlte die Kraft Gottes, die alle erschütterte. Ich war mit jenen, die in Zungen sprachen. Ich fühlte, wie die Salbung hereinkam. Ich war mit ihnen. Ich identifiziere mich mit ihnen. Als der Heilige Geist in Zungen durch sie sprach. Ich war mit Petrus, als er dort stand, in der Apostelgeschichte 2, vor den Kritikern, stand er da, als er jene große Predigt hielt. Ich identifiziere mich mit ihm. Als sie sich in Apostelgeschichte 4 versammelt hatten und das Gebäude erschüttert worden war, da war ich dabei. Nach der Gebetsversammlung wurde das Gebäude, wo sie saßen, erschüttert. Ich war mit ihnen dort. Ich predigte mit Paulus auf dem Marshügel. Mit Johannes war ich auf der Insel Patmos. Ich sah sein zweites Kommen. Mit Luther war ich in der Reformation. Ich war mit Wesley, als dieser Feuerbrand losging. Diese große Revolte gegen die anglikanische Kirche. Ich war dort mit ihm und heute Abend im Jahr 1964 bin ich hier in Philadelphia in Pennsylvania. Ich bin bei derselben Art von Menschen, mit derselben Erfahrung. So muss es sein, wenn man ein Christ sein will. Ich muss dort sein, wo sich das Wort Gottes manifestiert. Ich gehöre zu jener Gruppe, die den Geist Gottes fühlt. Ich gehöre zu einer Gruppe, die weiß, dass er enthüllt ist. Zu einer Gruppe, die weiß, dass er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Zu denen, die wissen, dass das kein Fanatismus ist. Es ist Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ich gehöre heute Abend zu dieser Gruppe. Sie werden Ketzer und Fanatiker genannt, wegen Gottes Wort. Aber ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht, denn es ist die Kraft Gottes für die Errettung. Ich stehe zu diesen lebendigen Briefen, von denen ich sprach. Sie sind bestätigt. Gott ist verhüllt in der menschlichen Form. In Mann und Frau. Oh, Gott verwandelt sich wieder in Morphe. Er enthüllt sich selbst. Zeigt sich seinem Volk, der große König, der seine Herrlichkeit ablegte. Noch eine kleine Weile und die Welt wird mich nicht mehr sehen. Ich werde ihnen verhüllt sein. Ihr aber werdet mich sehen. Ich werde bei euch sein und sogar in euch bis ans Ende der Welt. Er hat sich weiter verwandelt, von Luther zu Wesley und weiter, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich bin immer noch derselbe Gott, der in seine ursprüngliche Herrlichkeit zurückgeht. Halleluja! Er hat jeden denominationellen Schleier durchbrochen. Alle Schallmauern. Oh, dieser Fanatismus. Jener Schall, der von draußen kommt, wenn sie sagen, oh, die sind doch verrückt. Er hat diesen Vorhang durchbrochen. Ja, das tat er. Oh, ich werde es doch nicht schaffen. Das sind doch nur Fanatiker. Das hat er durchbrochen. Oh, es gibt keine göttliche Heilung mehr. Aber sein Wort sagt, dass er es tun werde. Ihr könnt das Wort Gottes nicht besiegen. Auch heute Abend steht er hier, der mächtige Eroberer, nachdem er jeden Methodisten, Baptisten, Presbyterianer und alle anderen Schleier durchbrochen hat. Er ist heute Abend immer noch unter seinem Volk. Die Traditionen haben ihn nicht besiegt. Die Leute mögen sagen, was sie wollen. Sie mögen tun, was ihnen gefällt. Gott kommt und durchbricht diese Schallmauer.
Mann hat mir erzählt, wenn ein Flugzeug einmal die Schallmauer durchbrochen habe, dann sei nichts mehr da, das die Geschwindigkeit aufhalten könne. Keine Geschwindigkeitsbegrenzung mehr. Und ich sage euch, wenn ihr diese Traditionsbarriere durchbrecht, dass Jesus Christus früher gewesen sei und heute nicht mehr, dann werdet ihr sehen, dass er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Dann gibt es keine Begrenzung mehr für das, was Gott gerade hier in dieser Versammlung tun könnte. Er würde der Welt zeigen, was sie braucht. Nicht ein Zauber für die Welt, sondern eine Erweckung der Welt, damit sie gefüllt würden und getauft mit der Gegenwart des lebendigen Gottes, den Morphe. Er verhüllt sich selbst in menschlichem Fleisch. Halleluja!
The people say what they want you, do what they want you, anything they want you, God comes breaking right through that sound barrier. And remember, they tell me when a plane really breaks that sound barrier, is no limit to its speed. And I'm telling you, when you break that traditional barrier, that Jesus is way back and he is now, when you find he's the same yesterday and forever, there's no limit to what God could do right here in this convention and show this rare what they need, not a rare star, but a royal revival that will be filled in that time. The presence of the living God and Lord unveiling himself in the human flesh. Hallelujah.
Ich glaube, es durchbricht jede Barriere, jeden Vorhang. Kein Vorhang, nichts könnte seine Gegenwart verbergen. Wenn die Menschen in ihrem Herzen hungrig werden, dann wird der Vorhang durchbrochen werden. Darauf könnt ihr euch verlassen. Jeder Vorhang wird zerrissen werden durch seinen großen Heiligen Geist. Und heute Abend steht er hier, der mächtige Sieger. Derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er heilt die Kranken, trauft die Gläubigen, wie er es immer tat. Er ist der mächtige Eroberer. Verurteilte Teufel rennen weg. Jawohl, mein Herr, das tun sie immer, wenn er erscheint. Während ich zum Ende komme, möchte ich noch etwas sagen. Vor vielen Jahren las ich eine Geschichte über einen Geiger. Er hatte eine alte Geige und er verkaufte sie. Auf einer Auktion wollten sie die Geige wieder zurückkaufen oder verkaufen. Für einen bestimmten Zweck. Der Liquidator sagte, wie viel wird geboten? Ich glaube, es wurden nur wenige Münzen geboten. Vielleicht ungefähr 50 Pfennig. Zum ersten, zum zweiten und zum... Plötzlich stand im Hintergrund ein Mann auf. Er sagte, nur einen Augenblick. Er kam nach vorn, nahm die Geige in die Hand. Vielleicht spielte er dieses Lied. Da gibt es einen Brunnen, der mit Blut gefüllt ist. Er floss aus den Adern Immanuels. Wenn Sünder in diese Fluten tauchen, dann verlieren sie alle Flecken der Schuld. Als er die Violine niederlegte, war kein Auge mehr trocken. Dann sagte er, wer bietet nun? 5.000, sagte jemand. 10.000. Sie war unbezahlbar. Warum? Der alte Meister hatte ihre wahre Qualität geoffenbart. O Bruder, Schwester, möge der Meister dieses Wortes, derjenige, der es geschrieben hat, der große Heilige Geist, möge er mit Liebe seinen Bogen aufnehmen, um ihn über eure Herzen zu streichen. Da gibt es eine Quelle, einen Brunnen, der mit Blut gefüllt ist. Er floss aus den Adern Immanuels. Wenn Sünder in diese Fluten tauchen, dann verlieren sie alle Flecken der Schuld. Ihr werdet den vollen Wert erkennen und ihr werdet sehen, wie der enthüllte Gott sichtbar wird. Dass er derselbe ist, der er war, als er in den Pfingsttagen auf die Menschen fiel, der sich selbst in sie entleerte. Kenos, das ist wahr. Ihr mögt sagen, Bruder Branham, ich habe es versucht, ich habe das versucht, dieses versucht. Eines Tages hatten wir eine Versammlung in Carlsbad in Neumexiko. Wir waren dort in einer finsteren alten Bude. Dort drinnen sah es etwas spukhaft aus. Als wir dort drinnen waren, drehte ein Mann das Licht aus. Oh, ihr könnt euch vorstellen, wie dunkel es war. Man konnte die Dunkelheit fühlen. Genauso wie in der heutigen Zeit, wenn wir sehen, wie die Gemeinde am Wort Gottes vorbeigeht. Wenn ihr seht, wie sich die Töchter Zions aufführen. Wie ihr unsere Brüder seht. Sie rauchen und trinken, erzählen schmutzige Witze und versuchen trotzdem noch, sich zu Christus zu bekennen. Oh, es ist dunkel, stockdunkel. Wir sehen das Zeichen seines Kommens. Bevor der Tag anbricht, ist es immer am dunkelsten. Dann kommt der Morgenstern, um den Tag zu begrüßen, um ihn anzukündigen, um anzuzeigen, dass er kommt. Damals, als sie das Licht auslöschten, hat ein kleines Mädchen aus voller Kehle geschrien. Ein kleiner Knabe stand bei dem Wächter und er hatte gesehen, wie dieser den Lichtschalter gedreht hatte. Jene kleine Schwester hatte beinahe einen Anfall. Sie sprang auf und ab und schrie, oh, was wird nun geschehen? Was ist los? Was ist los? Wisst ihr, was der Knabe rief? Fürchte dich nicht, kleine Schwester, hier ist ein Mann, der das Licht anschalten kann. Liebe Schwester, du denkst vielleicht, dass wir so wenige sind, dass wir in der Minderheit sein, aber fürchte dich nicht, ein Mann ist hier, der die Lichter einschalten kann. Es ist der Heilige Geist. Glaubt ihr ihm? Wir wollen einen Augenblick unsere Häupter beugen. Es tut mir leid, dass ich euch so lange aufgehalten habe. Großer Gott des Himmels, der sich selbst enthüllt, entfalte dich, zeige dich als der große König, der König der Herrlichkeit. Nimm diese wenigen Bilder von heute Abend und lass sie in die Herzen der Menschen sinken. Mögen wir diesen enthüllten einen sehen, jenen einen, der herabkam und den Vorhang des Tempels zerriss, der dann hinter die Vorhänge ging, hervorkam, um sich am Pfingsttage gleich wieder in menschlichen Vorhängen zu verhüllen. Er war immer derselbe. Er verwandelt sich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Jetzt sind wir zurückgekommen, so wie der Lauf der ganzen Natur ist, zurück zum Originalsamen, von einem Gemeindezeitalter zum anderen. In diesem letzten Gemeindezeitalter sind wir zum Ursprünglichen zurückgekehrt, zu dem, was am Pfingsttage gefallen war, um jede Schrift zu erfüllen. Das Licht der Abendzeit. Die Werke, die ich tue, werdet auch ihr tun. So viele Dinge, die du in deinem Wort verheißen hast, Vater. Wenn jemand hier ist, der noch niemals diesen Vorhang durchbrochen hat, oder wenn jemand hier ist, der nur jemanden nachahmt, der hindurchgedrungen ist, dann gib heute Abend Gnade, Vater. Mögen sie den mächtigen Eroberer hier stehen sehen, der voller Gnade und voller Kraft ist, um zu vergeben. Gewähre es, Vater. Während unsere Häupter gebeugt sind, sind einige hier, die sagen möchten, ich erhebe meine Hand, Bruder Branham, bete für mich. Haltet einfach eure Häupter gebeugt, erhebt eure Hand. Ich möchte jeden Vorhang durchbrechen, bis ich den Eroberer wirklich sehen kann. Gott segne euch, euch dort auf der Galerie. Seid wirklich aufrichtig, ihr, die ihr zur Linken sitzt. Erhebt eure Hand und sagt, Bruder Branham, schon seit vielen Jahren habe ich versucht, ein Christ zu sein, konnte aber bis jetzt diesen Vorhang nie durchbrechen. Konnte es wirklich nie tun. Was Sie erhalten haben, das habe ich nicht. Heute haben wir Treibhauspflanzen. Wenn du eine Blume nimmst, die in einem Treibhaus gewachsen ist, dann müsst ihr sie hegen und pflegen, spritzen und bewässern. Die Originalpflanze aber, die dort draußen in der Wüste wächst, die muss kein bisschen bewässert werden. Es ist dieselbe Blume, sie schaut gleich aus, sie hat keine Schädlinge, sie ist rau. Könnt ihr die heutigen Christen sehen? Könnt ihr sie mit den Christen von damals vergleichen? Könnt ihr euch vorstellen, dass diese Gruppe, die sich auf der ganzen Welt Christenheit nennt, dass sie so sind wie jene nach Pfingsten? Sie wollen gehätschelt werden, man muss ihnen auf die Schultern klopfen. Sie gehen von Gemeinde zu Gemeinde. Und wenn du etwas sagst, das sie nicht gerne hören, stehen sie auf und gehen hinaus. Oh, könnt ihr euch das vorstellen? Nein, was ist los? Es ist eine Nachahmung. Michelangelo schuf die Statue von Moses. Ihr könnt eine Kopie dieser Statue recht billig bekommen, aber nicht das Original. Der Preis für das Original des Abendmahlgemäldes beträgt Millionen von Dollars, wenn es überhaupt käuflich wäre. Eine billige Kopie davon könnt ihr für ungefähr 1,98 $ bekommen. So ist es heute. Ihr könnt einen billigen Christen, eine Nachahmung, einen, der einfach eine Gemeinde wählt, ihr könnt sie schon mit einer Zigarette oder einem Trink kaufen oder für eine Frau mit abgeschnittenen Haaren und bemalten Lippen. Ihr könnt sie mit allem kaufen, was die Welt bietet. Das Echte aber, das könnt ihr nicht berühren. Ich sehe ihn deutlich vor mir. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Oh, ihr Christen, möchtet ihr nicht echte Christen sein? Wenn jemand möchte, der die Hand noch nicht erhoben hat, wollt ihr es tun? Ich werde nun beten. Gott segne euch. Oh, das ist gut. Himmlischer Vater, dein Wort soll nicht leer zu dir zurückkommen. Du bist derjenige, der die Verheißung gemacht hat. Ich bin nur dafür verantwortlich, das zu sagen, was du gesagt hast. Ich wiederhole einfach deine Worte. Du hast gesagt, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Du hast es versprochen, Herr. Herr, wir wissen, dass wir heute diese Nachahmungen haben. Viele sagen, sie glauben. Aber sie glauben nicht, man kann es sehen. Herr, aber es gibt auch Aufrichtige. Ich bete, dass du es heute Abend allen gewähren mögest, jedem Mann, jeder Frau, ob Knabe oder Mädchen, ganz egal, zu welcher Gemeinde sie auch gehören. Oh Gott, fülle sie. Mögen sie heute unter uns, mögen heute unter uns die wirkliche, mögen wir die wirkliche Manifestation desselben Jesus sehen, wie es am Pfingsttage war, als er sich selbst für das Zeitalter offenbarte. Er ist der Heilige Geist. Gewähre es. Wir sehen, dass sich das Wort erfüllt. Die Prophezeiungen erfüllen sich. Wir sehen heute die sogenannten Kirchen der Welt oder das Weltkonzil der Kirchen und vergleichen es mit der Verheißung am Pfingsttag. Man kann es nicht vergleichen. Mit diesem Gutschein können wir unsere schmutzigen Kleider nicht waschen. Aber wenn wir zu jenem Brunnen zurückkehren, Herr, dann findet ein Reinigungsprozess statt. Dann wird unsere Erfahrung und Gottes Wort übereinstimmen. Dann können wir unseren Besitz beanspruchen. Herr, gewähre es heute Abend, während ich diese Menschen in deine Hände gebe. Gebe jedem das, was sie brauchen. Wir bitten darum im Namen von Jesus. Amen. Gott segne euch. Ich danke euch vielmals, dass ihr so lange gewartet habt. Es tut mir leid, dass ich euch bis 10.30 Uhr hier behalten habe. Gott möge mit euch sein, bis wir uns wiedersehen an jenem Morgen. Ich übergebe nun die Versammlung dem Zeremonienmeister.